Ihr seid das erste gekommen, wo ein Leutnant die Predigt von mir hören darf. Sind also glücklich. Wir befinden uns ja nach wie vor in unserer Predigtreihe über das Neue Testament und jetzt machen wir langsam Fortschritte in der Apostelgeschichte. Wir sind so in der hinteren Hälfte und der Paulus hat sich ja vom Saulus zum Paulus gewandelt. Er hat sich zu Jesus hinwenden auf eine ganz spezielle Art. Und ab dem, wo er mal Feuer gefangen hat, dann hat er richtig losbrennt. Und so ist er wie ein Feuersturm über die Welt losgezogen und hat Missionsreisen gemacht. Und er hat 3 Missionsreisen gemacht insgesamt. Und in der 2. Missionsreise ist auch so ein bisschen in Griechenland unterwegs gewesen und ist so ein bisschen von Ort zu Ort gegangen und zum Teil auch wieder vertrieben worden und irgendwann ist er dann auch zu Athen getroffen. Und Athen ist eine Stadt gewesen, die hat sehr viele Tempel gehabt, sehr viele Götzenbilder auch von verschiedenen Religionen. Dort ist man so ein bisschen, hat man sich so ein bisschen zusammengefunden. Dort hat man sich ein bisschen vereint. Und das ist sehr oft eben auch integriert gesehen in dieser Stadt, in dieser Stadtkultur, in der ganzen griechischen Kultur. Und der Paulus hat das so nicht können lassen, logischerweise. Und er hat angefangen, das Evangelium zu predigen. Und irgendwann haben sie gefunden, interessiert, auf eine interessierte Art, du, was du erzählst, ist eigentlich noch spannend, komm doch mal zu unserem Stadtrat und erzähl dort, um was es eigentlich geht. Du dort mal vom Stadtrat Schwätzer nehmen, haben sie mitgenommen auf den Areopag. Das war der Stadtratshügel gewesen, bei Griechenland. Und dort hat er dann seine Rede gehalten. Und dort möchte ich jetzt lesen aus Apostelgeschichte 17, 22 bis 31. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun gerade diese, auch unbekannte Gottheit, verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist abhängig von uns, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit getan haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Der Paulus hat sich genervt, als er in Athen eingetroffen ist. Vorher hatte er im jüdischen Glauben schon eine monotheistische Religion, jetzt im christlichen Glauben eine monotheistische Religion, also eine Religion, die nur einen Gott kennt. Und er regt sich auf. Ab diesen vielen Götzenbildern. Vielleicht hat es ihn sogar angewidert. Er hat gefunden, das ist doch völlig falsch. Und irgendwie kann man den Ärger auch verstehen, weil laut Recherchen sind es etwa 3000 verschiedene Gottheiten gewesen, die verehrt worden sind in Athen. Also da hat man viel zu tun gehabt, wenn man allen hat huldigen. Und es ist noch spannend, eigentlich sind die Griechen selber, das griechische Reich, die haben den Höhepunkt hinter sich gehabt. Die haben nicht mehr eine wirklich grosse Vormachtstellung gehabt. Das alexandrische Weltreich war riesig gewesen, aber der Ruhm ist jetzt auch schon verblasst. Es sind die Römer gewesen, die eigentlich die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Und trotzdem, durch die vielen Eroberungen, hat sich der sogenannte Hellenismus stark verbreitet gehabt in den Ländern. Der Hellenismus ist auch so ein bisschen die griechische Lebensweise, die griechische Philosophie, wo stark eigentlich über die lange Prägung in der Kultur sich können verankern. Und das ist eigentlich so gesehen im ganzen arabischen Raum und eigentlich an vielen Orten, ich habe einen Kader dabei. Da sieht man das alexandrische Weltreich. Es hat sich also von Griechenland aus erstreckt bis über nach Asien und hier runter bis nach Ägypten. Und jetzt kommt eine kleine Lektion in Sachen Geschichte. Ich habe auch gerne Geschichte. Und zwar ist nach dem Alexanderreich ist das riesige Ding in 4 Reiche zerfallen. Die sogenannte Diadochenreich. Unter anderem auch Ägypten. Und das ist eigentlich Ägypten bis die Römer in ihr Reich endgültig integriert haben, ist es von Griechen regiert worden. Auch Kleopatra war griechischer Abstammung von den Ptolemäern. Das ist ein schönes Wort zum Aussprechen. Und das ist noch spannend, weil man geht immer davon aus, so Hochkulturen, aber es ist eigentlich alles mit dem griechischen Stück weit vernetzt gewesen. Durch das Alexanderreich. Das ist einfach noch gut, damit das noch zu wissen. Und man versteht jetzt also ein bisschen, wieso dass die griechische Lebensphilosophie, die griechische Lebenseinstellung sich stark hat können verbreiten in diesen Ländern. Wir sehen hier unten auch Israel. Und das ist also auch von dem Hellenismus betroffen gewesen. Und das merken wir ja auch, wenn wir überlegen, dass das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist. Das ist wie Englisch heute. Griechisch ist ein Handelsspruch gewesen. Ist wichtiger gewesen in diesen Regionen wie das Latinische. Das Latinische hat sich eigentlich erst später durch die Kirche durchgesetzt. So in den europäischen Sachen. Aber so richtig durchgesetzt hat sich es eben nie. Das Griechische ist eigentlich das Altgriechische. Ist eigentlich immer die wichtigere Sprache gewesen in der Antike. Und darum das Neue Testament auf Griechisch. Und die Griechen, hat mich manchmal so ein bisschen Stichwort wie Plato oder Aristoteles, so die grossen Philosophen, die grossen Denker. Und man kann dann einfach verstehen, das ist ein Volk gewesen, das praktisch gewesen von drüber nachdenken, von Neugier und von Offenheit. Sie haben ein sehr offenes Denken gehabt. Und durch das haben andere Religionen auch eine Tür öffnen gehabt. Wo man hat Götter von all diesen Orten ein bisschen in Kultur auch ein bisschen integriert, weil das war spannend gewesen, mit dem hat man sich auseinandersetzen. Und das ist definitiv ein Punkt, wieso dass es auch so viele Götter hat damals, Gottesbilder in Athen. Und Paulus fährt jetzt an, das Evangelium zu verkündigen. Etwas völlig Neues. Und bis jetzt ist oftmals vertrieben worden, aber in Athen, seltsamerweise, finden die Leute, hey, das ist etwas Spannendes. Das ist noch interessant. Komm, wir setzen uns damit auseinander. Die sind offen gesehen. Die sind offen gesehen für das, was er erzählt hat. Aber mehr so auf einer intellektuellen Ebene. Die haben es spannend gefunden. Und so kriegt der Paulus die Möglichkeit, sich vor dem Stadtrat, vor dem höchsten Gremium, nicht rechtfertigen, sondern können das erzählen, was er hat wollen. Und der Areopag ist eben nicht nur der Ratshügel gesehen, sondern auch der Justizplatz. Das heisst, der Platz hat eine gewisse Wichtigkeit gehabt. Wenn dort etwas erzählt worden ist, dann kann man davon ausgehen, es ist noch spannend, es ist noch wichtig. Es war also eigentlich wie eine Art Einladung gewesen, eine Einladung, etwas weiterzugeben. Und was macht der Paulus? Der Paulus nervt sich eigentlich ab dem Götzendienst, den die Athener betreiben. Und er könnte jetzt anfangen mit, ihr macht es falsch. Ihr seid Sünder. Das macht er nicht. Er fängt ganz clever an. Er nutzt ihre Offenheit. Er sagt ja zu dieser Einladung. Er geht nicht auf Konfrontation, sondern er sagt, ich staune, hey. Es sind so religiös, sie haben so viele Gottheiten. Sie haben sogar eine Statue für einen unbekannten Gott, einfach falls irgendeiner wird vergessen gehen. Und durch das findet er eigentlich so ein bisschen den Einstieg. Und ich spüre so ein bisschen zwei Anliegen von Paulus raus. Das erste Anliegen ist das Evangelium. Das war immer sein erstes Anliegen gewesen. Er wollte Menschen für Jesus gewinnen, wollte Menschen dazu bringen, den Lebensbund mit Jesus einzugehen. Dass sie einfach das schöne Leben geniessen, wo man als Christ hat. Und das andere Anliegen, könnte ich mir vorstellen, hat mit den 10 Geboten zu tun. Und zwar mit dem ersten von den 10 Geboten. Und weiss irgendjemand, welches das ist? Einfach laut schreien. Genau. Keine anderen Götter neben mir haben. Danke vielmals, Mareike. Und der Paulus hält das Plädoyer für den Monotheismus. In dieser ganzen Stelle. Und zwar fängt er ganz clever damit an. Er nimmt die Verehrung von diesem unbekannten Gott und macht Bruck zum Evangelium. Er sagt, Gott ist der Schöpfer. Der Gott ist der Schöpfer, von ihm kommt alles. Er sagt auch, Gott braucht keine Menschen, die für ihn Tempel abbauen. Gott braucht keine Tempel. Gott braucht auch nicht Dienste von den Menschen, also Huldigung. Er braucht kein Abendknäuel von Statuen, das braucht Gott nicht. Gott ist nicht von den Menschen abhängig. Er ist nicht abhängig, indem dass man ihm eben huldigt, sondern vielmehr sind die Menschen mehr abhängig von ihm. Wenn er der Schöpfer ist, sind wir abhängig von ihm, weil dann sind wir seine Schöpfung. Und durch das sind wir automatisch abhängig. Und das ist auch gut so, weil Gott ist der Versorger. Gott versorgt uns. Und Gott ist auch der Erschaffer von den Völkern, der Gebieter über die Völker. Und in dieser Stelle sagt der Paulus auch, er sagt, in welchem Gebiet sie sind. Also Grenzen von Nationen, das liegt auch in Gottes Hand. Und jetzt kommt er zu dem allerwichtigsten Punkt in seiner Argumentation. Gott will Gemeinschaft mit diesen Menschen. Er ist nicht ein ferner Schöpfer, der irgendwo im Universum umeinander dümpelt und willkürlich irgendwelche Schöpfungen produziert. Er hat erschaffen, um Gemeinschaft zu haben. Zu können die Liebe weitergeben, die er in sich inne hat. Das ist so wie, wenn man Fan ist von etwas, ein Fußballfan, dann will man sagen, kommen wir auch mal an einen Match. Das ist so cool. Oder? Und genauso hat Gott gefunden, hey, ich habe so viel Liebe in mir, das ist so cool, das muss man teilen, das müssen andere Menschen erleben. Die Gemeinschaft, wo ich mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, die Dreieinigkeit, wo wir einander inne haben, die Liebe gehört teilt. Und darum will Gott Gemeinschaft mit den Menschen. Und Gott ist eben nicht fern. Wir leben bestehend und sind, also existieren in Gott, in seiner Schöpfung. Wenn Gott das alles geschaffen hat, dann wandeln wir in seiner Schöpfung. Und wir sind Teil davon. Wir sind selber Teil von dieser Schöpfung. Wir sind selber Teil von etwas ganz Grossem. Und wir stammen von Gott ab. Der Paulus benutzt hier griechische Philosophen. Er ist der Heide, ein Heide. Oder wie es in der Bibel steht, der Grieche, ein Griech. Er nutzt ihr Denken, ihr Wissen und er zeigt, ich setze mich auch mit euch auseinander. Und dann sagt er, Gott ist aber nicht der Gott, der eine Götzenstatue braucht, von Menschenhand geschaffen. Es ist ja nicht Gottes Werk. Wenn Gott uns geschaffen hat, dann braucht Gott logischerweise nicht etwas, was wir geschaffen haben. Das ist absolut stumpfsinnig. Weil er uns ja geschaffen hat. Wenn er das möchte, Tempel, Statuen, Götzenbilder, dann macht er sich schon selber. Aber das will er gar nicht. Was er will, ist die Verbindung zu uns. Und der Paulus tut in dieser Argumentation ziemlich klar eigentlich sagen, dass Gott der Schöpfer und der Souverän ist. Und er stellt klar, dass, was die Athener machen, die Vielgötterei, das ist falsch. Wenn es nur einen Schöpfer gibt, dann gibt es keine anderen Götter, die ihm gleich sein können. Also muss es nur einen Gott geben. Der eine Gott. Und er sagt, der Götzendienst ist falsch. Er ist falsch. Er ruft zur Umkehr auf. Menschen, die in Sünde leben, die Jesus noch nicht kennen, das Evangelium noch nicht kennen, die leben in Sünde. Und Sünde heisst nichts anderes wie Zielverfehlung. Das Ziel von dieser Gemeinschaft mit Gott ist verfehlt. Und es braucht einen Schritt von Buße, von Umkehr. Es braucht einen Schritt von Umkehr. Das predigt der Paulus, der Petrus, fast alle. Praktisch an allen Stellen, wo es um Bekehrung geht, geht es um Umkehr, geht es um Buße. Man muss in eine andere Richtung laufen. Und das Schöne daran ist, wenn man bekehrt ist, wenn man sein Leben kann Gott geben kann, dann will man eh gar nicht mehr anders. Weil das etwas so Schönes ist. Und Gott hilft einem ja auch dabei. Der Heilige Geist hilft einem dabei. Es bleibt nicht an uns hängen, sondern Gott trägt uns auch dort durch, weil er die Gemeinschaft so hoch anrechnet. Die Gemeinschaft ist das Höchste. Das ist Gottes Ziel. Der Paulus legt eine klare Beweisführung an. Er zeigt klar auf, Götzendienst ist falsch. Wenn es nur einen Schöpfer gibt und es gibt nur einen, sagt der Paulus, dann ist alles andere falsch. Und er macht es nicht auf eine aggressive Art, wie ihr sind alle falsch, sondern er sagt, ihr habt es eigentlich schon so gut wie begriffen. Nur, ich zeige euch nur noch schnell den letzten Schritt. Er geht nicht auf Konfrontation, sondern er handelt in Verständnis und Liebe und Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Er versucht nicht, die Leute zu überreden, sondern er versucht, in Kontakt mit diesen Menschen zu treten. Und er kommt, auf Jesus zu sprechen. Dass Jesus auferstanden ist. Und Auferstehung ist bis heute ein ziemlich schwierig fassbarer Begriff. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Tote wieder aufgestanden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich spekuliere jetzt mal, dass es für euch wahrscheinlich noch nie jemand erlebt hat. Und das ist schon etwas Krasses. Jemand, der 3 Tage tot ist, steht wieder auf. Das finde ich sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich das selber haben müsste. Ich bin, glaube ich, nicht mal froh, wenn ich bei Gott sein darf, aber ich finde das so beeindruckend. Und als ich mich irgendwie mit dieser ganzen Predigt auseinandergesetzt habe, habe ich gefunden, die Welt damals, das Athen, das ist nicht grossartig anders wie wir heute. Wir haben eine multikulturelle Gesellschaft. Und zwar reden wir immer wieder von dem Individualismus, also dass die Einzelperson, dass es für mich muss es stimmen und man denkt nicht mehr so in der grossen Gemeinschaft. Und dann haben wir noch die sogenannte Globalisierung, also dass sich die Welt öffnet gegenseitig und es gibt Durchmischungen von Kulturen. Und das ist nicht das erste Mal, wo in der Geschichte das passiert. Wir haben hier das Beispiel von Griechenland. Rom ist viel multikultureller gewesen, wie wir heute. Da hat es viel mehr Kulturen gehabt, viel mehr Durchmischungen, viel mehr verschiedene Religionen. Das war ein riesengroßer Mischmasch gewesen. Das ist nichts Neues. Wir sind eigentlich heute noch fast ein bisschen weniger gesegnet mit so Kulturen wie die damals. Und irgendwie, denke ich aber, ist es gleich schwierig als Christ in dieser Gemeinschaft, in dieser Gesellschaft können zu existieren. Es gibt so viel, es gibt so ein breites Angebot an Sachen. Wie kann ich mich denn als Christ irgendwie da behaupten? Und ich denke, es gibt da zwei so gröbere Möglichkeiten. Entweder man setzt sich damit auseinander, wie es der Paulus in seinem Beispiel gemacht hat, oder man grenzt sich davon ab. Man lehnt es ab. Ich denke, beides ist eine Möglichkeit. Ich persönlich bevorzuge einfach den Dialog. Die Auseinandersetzung. Ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Ich versuche, die Gesellschaft zu verstehen, so gut das möglich ist. Ich versuche, dran zu bleiben, was nicht immer einfach ist. Und schwierig dabei ist, fest zu bleiben im Glauben, nicht abzudriften, nicht 3000 Götter zu haben. Das ist das Schwierige, sich sicher sein im eigenen Evangelium. Die Welt hat viel zu bieten. Und heute heißen unsere Götter nicht mehr Baal oder Ra oder Zeus. Heute heißen sie vielmehr Apple. Die Apple-Jünger. Oder? Der abbissnige Apfel hat für gewisse Leute das Kreuz ersetzt. Ich glaube, viele Leute mehr haben ein iPhone im Hosensack wie ein Kreuz um den Hals. Und es ist durchaus so, man kann sich sehr abhängig fühlen von seinem Smartphone, von seinem iPhone oder Samsung oder was auch immer. Und ich glaube, es gibt noch viele, und ich weiß nicht, ob ich da so ein viel besseres Beispiel wäre, wenn so Fernseh, Telefon, Internet von heute auf morgen weg wäre, ob man dann noch grossartig so weiss, was man dann noch könnte machen. Ich weiß nicht, ich habe mich so sehr daran gewöhnt. Kann ich noch ohne das leben? Das ist für mich, ich habe angefangen, als ich mir mehr Gedanken gemacht habe, dass mein Nattel versuche ich jetzt wirklich weniger zu benutzen, ein bisschen davon wegzukommen. Aber ich merke, es ist schwierig. Man merkt, wie schnell dass man so eine Gewohnheit hat, schnell das Nattel vorzunehmen und irgendetwas nachzuschauen. Es geht einem so locker von Hand. Man ist so schön am Schwätzen miteinander und plötzlich ist einer am Bildschirm. Es passiert so schnell. Ja, einer hat mal gesagt, gehörst du denn zu denen, was noch denn schon physisch zum Körper verwachsen ist und zu einem lebenswichtigen Organ geworden ist? Da muss ich auch aufpassen. Ist das so bei mir? Aber wir leben in dieser Gesellschaft. Und wir sollen uns am Fortschritt ja nicht verschließen. Wir können ihn ja vor uns nutzen. So wie der Paulus es genutzt hat, die Offenheit von den Griechen, von den Athenern, für seine Bedürfnisse zu nutzen, für sein Evangelium. Es haben sich Leute bekehrt an diesem Tag. Andere haben ihn ausgelachen. Aber es haben sich Leute bekehrt an diesem Tag, wo der Paulus das erzählt hat. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass sich keiner bekehrt, wie wenn 20 lachen. Und das nur, weil er es genutzt hat, weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Wir müssen aber gleichzeitig auch aufpassen, dass wir in so einer offenen Gesellschaft, und wenn wir uns mit deren auseinandersetzen, dass wir uns eben nicht, dass wir das Zentrum, Gott, dass wir von dem nicht abweichen. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Nicht der Gott mit dem abbissenen Äpfel. Nicht der Gott, was Samson heisst. Aber es gibt auch, vielleicht kann mein Gott auch Mercedes heißen und anstatt der Kreuz habe ich einfach einen Stern. Wir müssen aufpassen, dass wir auch in diesen modernen Tempel, wo wir Stadien nennen, dass wir dort nicht in das reingehen, wo ich beobachtet habe. Mal. Dass wir, da haben die Mannschaft, da haben Jünger. Die singen Jubel, wie in wildem Jubel Lobgesang. Sie huldigen an den Mannschaften. Es ist ja schön, ein Parade zu führen, aber es kann auch eine Religion sein. Und wir sollen auch aufpassen, dass wenn wir Fans sind von Justin Bieber oder One Direction, dass wir nicht uns überidentifizieren mit dem. Dass man nicht ohnmächtig wird am Konzert, wie es gewissen Leuten passiert. Ich sage, es ist nicht falsch, Fan sein von etwas. Das ist völlig okay. Aber man kann es einfach auch übertreiben. Und von dem warnt uns Gott. Weil das kann uns distanzieren. Wenn das Konzert mir wichtiger ist, wie Gott, wird es kritisch. Und ich finde es schön, dass wenn wir Christen, wenn wir Menschen, die Gott kennen, Jesus kennen, uns dem aussetzen und dürfen ein Zeugnis sein. Man kann einen guten Freund an einem Match mitnehmen und sagen, hey, weißt du, komm doch einmal mit in den Gottesdienst. Man kann gut sich auskennen mit Apple-Sachen und so und mit seinen Kollegen darüber reden und sagen, hey, aber weißt du was, ich habe im Fall, Apple ist schon cool, aber Gott ist auch cool. Es ist nicht verboten, sich mit dem auseinanderzusetzen, in dieser Welt zu leben, Fancy von etwas. Aber, wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir auch ein Zeugnis sein. Wir dürfen den Menschen zeigen, wer wir sind. Wir dürfen die Menschen in der Liebe, die Gott uns gibt, die Liebe dürfen wir teilen. Die Gemeinschaft, die Gott will, die Liebesgemeinschaft, die dürfen wir einfach teilen. Ich kenne nichts Besseres wie das. Ja. Und manchmal ist eben das Gespräch besser, wie schnell hinter einem Bildschirm vom Natel zu flüchten. Oder hinter der Zeitung, wenn man das Natel noch nicht so viel vorher hat. Wir leben in dieser Abhängigkeit. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dafür geliebt zu werden. Es ist Gnade, dass wir dafür in dieser Welt leben. Es ist Gnade, dass wir existieren. Und Gott will jeden einzelnen von uns. Weil er ist der Schöpfer. Und ihr würdet heute nicht da sitzen, wenn er euch nicht wollen würde. Dass ihr da sitzt, ist seine Liebeserklärung an euch. Gott erschafft nichts, was er nicht hundertprozentig will. Also wenn ihr mal einen Beweis von Gottes Liebe wollt, schaut in den Spiegel. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Dass du Jesus auf die Welt geschickt hast. Dass du dich offenbart hast im Evangelium. Ich danke dir, dass du der einzige Schöpfer bist. Ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten, Türen öffnest, Menschen in der Gesellschaft können zu erreichen. Auf so eine vielfältige Art und Weise. Und ich möchte einfach bitten, dass du immer bei uns bist. Uns immer begleitest. und wir nicht abfallen von dir, dass nicht etwas anderes wichtiger wird wie du, dass du immer die Nummer eins bist, dass du immer der erste Gott bist, der einzige Gott, Herr. Und ich möchte jetzt einfach alle in diesem Raum segnen, im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. Ihr seid geliebt. Und die Liebe, die dürfen wir teilen. Mit Gott und mit den Menschen. Amen.
In der Bibel steht, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird uns der Rest zufallen. Ich glaube, das geht auch in die Richtung. Gott soll zuoberst sein, dann kommen wir den Rest über.